Deutschlandfunk Interview.
Haben russische Geheimdienste die Macht, Züge in Europa entgleisen zu lassen oder die Flugsicherung lahmzulegen und das alles ohne einen Fuß auf den Boden eines fremden Landes zu setzen? Das ist eine Horrorvorstellung, aber genau das scheinen Recherchen eines internationalen Medienverbundes zu zeigen. Daran beteiligt unter anderem das ZDF, die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel. Die Recherche läuft unter dem Titel Vulkan Files, denn eine russische Firma namens Vulkan soll Software für den russischen Staat entwickelt haben, mit der solche Cyberangriffe möglich sein sollen. Darüber kann ich jetzt mit Manuel Artuk sprechen. Er ist Cyberexperte bei der AG Kritis. Das ist eine von Staat und Wirtschaft unabhängige Initiative von Fachleuten, die sich für den Schutz der kritischen Infrastruktur, also Bahn, Wasser, Strom und Kommunikationsnetze einsetzen. Herr Artuk, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie brisant ist das, was das Recherchenetzwerk da herausgefunden hat?
Ja, leider ist es trauriger Alltag seit vielen Jahren, den wir in der AG Kritis kennen, denn Unternehmen, die für staatliche Akteure solche Software herstellen, Schwachstellen zurückhalten, ermitteln, kennen wir aus den USA, aus Israel, aus den Five Eyes-Ländern, also auch England oder Australien und so weiter, aber eben auch USA selber hatte vor mehreren Jahren schon gesagt, es gibt weit über 100 Länder weltweit, die Schwachstellen zurückhalten, ermitteln und auch versuchen, gegen andere Länder einzusetzen.
Sie hat das jetzt also nicht überrascht, aber es klingt ja durchaus dramatisch. Also Russland könnte Züge entgleisen lassen und das wäre ja auch durchaus eine mögliche Eskalationsstufe im Krieg gegen die Ukraine und vielleicht sogar, um den Konflikt auch auf andere Länder auszudehnen. Setzt Russland solche Angriffe denn bereits ein?
Naja, also seit dem Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine haben wir gesehen, dass Cyberangriffe auch versucht wurden, weil man den Cyberraum als Dimension im Krieg mit einsetzt. Das ist durchaus normal, aber wir haben lediglich beim Viasat-Angriff gesehen, dass tatsächlich auch ein erfolgreicher, größerer Angriff stattgefunden hat, der allerdings auch einen sehr hohen Kollateralschaden verursacht hat. Es sind ja nicht nur in Ukraine eigene Satellitentelefone ausgefallen vom Militär oder den Sicherheitsbehörden, sondern zum Beispiel auch 5.800 Energie, also Windkraftanlagen in Deutschland und auch Fahrzeuge des Katastrophenschutzes, die eben auch ein Satellitenmodem als Ablink haben. Das heißt, der Kollateralschaden war, weil insgesamt ca. 30.000 Modems betroffen waren, dass sie nicht mehr funktional waren, höher als der eigentliche Angriff selbst, wo eine halbe Stunde circa für das ukrainische Militär und die Polizei sozusagen dann auch keine Kommunikation mehr möglich war. Das ist das Risiko, was wir haben und das wird immer höher.
Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, dass eben auch in Deutschland da durchaus schon Systeme betroffen waren, wenn auch sozusagen nebenbei. Wie gut wäre denn Deutschland geschützt gegen einen wirklich gezielten Angriff auf die deutsche Infrastruktur?
Also erstmal muss man sich die Frage stellen, ob und warum Russland ausgerechnet deutsche Infrastruktur explizit angreifen sollte. Das könnte ja eine Eskalation mit sich ziehen, dass sozusagen NATO-Bündnisfall entsteht. Das andere ist, wenn irgendein Akteur, und es ist ja völlig egal, ob es Russland oder von mir aus Südsahel ist, ne, wenn irgendwer in Deutschland meint, kritische Infrastruktur angreifen zu wollen, wenn er die Fähigkeiten hat, und das ist nicht, dass man wie bei Atomwaffen jetzt speziell Urananreicherung können muss, sondern man muss die Fertigkeiten und das Know-how haben und dann braucht man nur noch eine Tastatur und eine Internetleitung, dann kann man in Deutschland genauso wie in USA oder anderen Ländern in Europa oder sonst wo durchaus erfolgreiche Angriffe fahren. Allerdings sind, ich sag mal, cyberphysische Auswirkungen eines solchen Angriffs aktuell noch sehr schwierig herstellbar, dass man sie gezielt einsetzt und genau das System nur attackiert, was man attackieren wollte. Kollateralschäden sind viel, viel realistischer und höher, weil die Systeme alle sehr extrem miteinander verbunden sind im Cyberraum. Wir haben eben nur ein großes Internet für alle, wo alle miteinander stark verbunden und verwoben sind. Und damit ist es eben sehr schwer, einen ganz gezielten Angriff aktuell durchzuführen. Durch die stattfindende, leider Gottes sehr oft schlechte Digitalisierung, wird es aber in der Zukunft immer wahrscheinlicher, dass solche Angriffe dann auch größere Schäden, aber auch größere Kollateralschäden verursachen werden können in den nächsten Jahren.
Und das scheint ja auch die Bundesregierung erkannt zu haben. Jedenfalls hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser schon angekündigt, dass sie dem Bundeskriminalamt gerne mehr Befugnisse geben möchte, auch solche sozusagen sogenannte Hackbacks durchzuführen. Also das Zurückhacken gegen den Angreifer, auch wenn Faeser diesen Begriff Hackback meidet. Ist es aus Ihrer Sicht eine kluge Idee?
Naja, Hackbacks sind nicht umsonst sehr umstritten. Im Völkerrecht nennt man sowas ja einen Vergeltungsschlag. Und das ist unbedingt zu vermeiden, dass man Vergeltungsschläge anfängt in Deutschland. Man kann das nennen, wie man möchte. Wenn sich so beschreibt, dass sie sagt, wir wollen zwar Angriffe erkennen und auch gegensteuern und gegebenenfalls auch Server angreifen und ausschalten, aber es ist kein Hackback, dann ist es entweder die Situation, dass sie es nicht besser weiß, dann sollen die vielleicht die Finger davon lassen, wenn die nicht genau wissen, was sie machen und was sie sagen. Oder sie betreibt politischen Populismus und die eine oder die andere Variante wären beide fatal.
Aber was könnte Deutschland denn tun, um sich zu schützen? Denn einfach sozusagen die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun, ist ja auch keine Alternative.
Nein, das wäre auch nicht sinnvoll und dazu rät auch niemand. Was wir brauchen, ist eine strikt defensive Cybersicherheitsstrategie in der Form, dass wir sagen, ein Angriff gegen deutsche Infrastruktur wäre erst einmal ein Ereignis, genauso wie es eine Flut im Ahrtal war. Und ein Ereignis, dagegen kann man sich resilient, also widerstandsfähig aufstellen.
Und wie kann man das ganz konkret machen?
Genau, man braucht geeignete Gegenmaßnahmen. Das heißt, wenn Sie in Deutschland mal schauen, was für Systemlandschaften Sie in kritischen und Infrastrukturen vorfinden, dann sehen Sie oftmals aus dem Internet erreichbare Systeme, die Betriebssysteme einsetzen, die archäologisch wertvoll klingen, aber heutzutage im echten Betrieb im Internet nicht mehr betrieben werden sollten. Da muss man durch Gesetzgebung, durch Regulatorik, durch Motivation, aber auch in den Behörden und Ministerien hingehen und sagen, ihr müsst das alles aktualisieren und auch absichern. Und wenn ihr das nicht tut, dann gibt es entsprechende Sanktionierungen oder eben auch irgendwelche Incentivierungen, um die Leute zu motivieren. Also wir können sichere Systeme betreiben, wir tun es Stand heute sehr selten.
Jetzt kann man ja durchaus auch einfach mal ganz allgemein sagen, je mehr Vernetzung, je mehr Digitalisierung es gibt, desto größer werden dann auch die Gefahren von Cyberangriffen. Und trotzdem setzt die Gesellschaft auf autonomes Fahren in der Zukunft, auch bei der Eisenbahn. Kann es denn auch sozusagen zu viel Digitalisierung geben? Also sollte es Bereiche geben, wo wir vielleicht auf ein bisschen Automatisierung verzichten, um nicht so angreifbar zu sein?
Das kann es sicherlich geben, aber das ist die Frage des, warum digitalisiere ich? Wenn ich digitalisiere um des Selbstzwecks, dann ist es Schwachsinn. Wenn ich digitalisiere, weil ich einem Glitzerhype wie KI oder Blockchain hinterherrenne, dann ist es auch Schwachsinn. Wenn ich aber digitalisiere, um zu sagen, ich kann nur so und so viel Wasser, Frischwasser produzieren, ich habe aber mehr Bevölkerung, die ich versorgen muss, weil das immer mehr steigt in einer großen Stadt und schafft das nur noch mit einer Industriesteueranlage und Prozessautomatisierung, ja, dann ist eine Digitalisierung sinnvoll, weil ich damit die Versorgung aufrechthalten kann. Dann muss ich aber, und das ist der wichtige Punkt, eine gute Digitalisierung machen, also eine mit Security by Design und Privacy by Design Prinzipien, indem ich dafür sorge, dass ich sichere Systeme betreibe, sodass ein Angriff als Ereignis gegen die Systeme sozusagen wirkungslos verpufft und ich eben dadurch ein resilientes System betreibe. Und dann habe ich auch sichere Systeme und eine gute Digitalisierung. Und am Ende, und das ist eben der wichtige Punkt, Menschenschutz, weil ich damit die Zivilgesellschaft schütze, dass sie versorgt werden kann.
Haben Sie denn den Eindruck, dass bei den Betreibern dieser kritischen Infrastrukturen, bei Wasserwerken, bei der Bahn und so weiter, dass da diese Ideen schon verankert sind, dass man diesen Gefahren ausgesetzt ist und dass man etwas dagegen tun muss?
Also es gibt Kritisbetreiberinnen, bei denen das schon klar ist. Es kommt auch immer mehr Erkenntnis, aber es gibt auf jeden Fall noch sehr viele Betreiberinnen, bei denen diese Erkenntnis noch nicht wirklich angekommen ist oder eben auch, die sich lieber von diesen Glitzer-KI-Blockchain-Geschichten blenden lassen. Und wir haben auch das Problem, dass wir eben beispielsweise den Sektor Chemie gar nicht als kritische Infrastruktur in Deutschland definiert haben. Die haben gar keine gesetzlichen Anforderungen. Wir haben die Schwellenwerte für die kritischen Infrastrukturen, die existieren, viel zu hoch. Als Beispiel im Sektor Wasser gibt es ca. 5.500 Stadtwerke und von denen sind 47 kritische Infrastruktur. Alle anderen fallen unter diese 500.000 Versorgungsgrenze und müssen gesetzlich keine Cybersicherheitsmaßnahmen umsetzen. Und wir haben beispielsweise den Sektor Staat und Verwaltung, wo also unsere ganzen Behörden, Ministerien und die kommunalen Systeme, Landessysteme sind, die sind zwar als kritisch definiert, aber es gibt keine Maßnahmen, keine Anforderungen, keine Prüfungen. Kritische Infrastrukturen werden alle 2 Jahre von einem unabhängigen Dritten geprüft. Alles das existiert für den Sektor Staat und Verwaltung nicht, weil er sich selber rausgenommen hat von diesen Anforderungen und einfach sagt, ja, wir sind zwar kritisch, aber wir schauen da mal nicht rein.
Ein internationales Rechercheteam mehrerer Medien hat Pläne für Cyberangriffe Russlands auf andere Staaten offengelegt. Darüber habe ich mit Manuel Artuk gesprochen, dem Cybersicherheitsexperten der AG Kritis. Herr Artuk, danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, danke schön auch.